So, Lektion Nummer 12. Religion, Volk, Nation und Kultur. Werden wir gleich sehen, warum ich diese vier Worte ausgesucht habe, um das hier zusammenzufassen. Dieses Thema, das heutige Thema. Lass uns mal zusammen diesen Bibelvers lesen. 1. Mose 17, 9 und 10. Und Gott sprach weiter zu Abraham: So bewahre du nun meinen Bund, du und deine Same nach dir, von Geschlecht zu Geschlecht. Das ist aber mein Bund, den ihr bewahren sollt, zwischen mir und euch und deinem Samen nach dir. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. 1. Mose 17, 9 und 10. So. Alle müssen jetzt beschnitten werden. Im übertragenen Sinn natürlich, ne? Das ist doch symbolisch für uns. Okay. Ja. Das müssen wir wissen, ob es symbolisch ist oder nicht, ne? Das müssen wir alles wissen, ne? Lass uns mal mit dem Sabbat anfangen. Dieses heutige Thema, Religion, Volk, Nation und Kultur, soll dazu dienen, dass wir ein bisschen Klarheit bekommen in diesen ganzen Fragen, das mit der jüdischen Religion, mit den jüdischen Bräuchen und so weiter, dass wir uns auch Gedanken machen, ja, wie ist das mit einer Person, die sich von Judentum bekehrt, ein Jude, der sich zu Jesus bekehrt, wie soll sein Glaube dann aussehen und so weiter. Ne? Das sind Fragen, die uns, die hier in diesem Kreis sind, nicht betreffen, aber irgendwie schon im symbolischen Sinn. Aber vielleicht haben wir Kontakt mit Leuten, die sich vom Judentum bekehren zu Jesus oder so, oder werden eingeladen, eine Reise nach Jerusalem anzutreten, ne? Wie so oft schon passiert ist, ne? Wie wäre es mit einer Reise nach Israel und so, ne? Das Land des Herrn und so weiter. Das sind wichtige Fragen, dass wir uns positionieren, ne? Dass wir uns positionieren. Den Sabbat ist die erste Frage, sehr wichtig für uns, weil viele sagen, ja, du musst auch den Sabbat halten und so weiter. Okay, Isaias, würdest du bitte hier ganz laut diesen Vers lesen? Wieder bei Kapre voran.
6 Tage lang soll man arbeiten, aber am 7. Tag ist ein Sabbat der Ruhe, eine heilige Versammlung. Da sollt ihr kein Werk tun, denn es ist der Sabbat des Herrn in allen euren Wohnorten. 3. Mose 23, 3.
Halleluja. Ne? Ein Gesetz, 3. Mose 23, Vers 3, der verordnet, dass alle diese Menschen, die zu denen dieser Text gerichtet ist, den Sabbat halten sollen. Aber was bedeutet Sabbat? Zuerst bedeutet auch das hebräische Wort Sabbat, bedeutet Ruhe oder Ruhetag. Und für das Volk Israel war der Sabbat ein Gesetz. Das lesen wir auch in 2. Mose Kapitel 20. Ne? Ihr wisst noch, was in 2. Mose Kapitel 20 steht. Hatten wir letztes Mal die 10 Gebote. Und einer der 10 Gebote ist Sabbat halten. Und was hatten wir gesehen? Dass der Sabbat das einzige von den 10 Geboten, das im Neuen Testament nicht wiederholt wird. Das einzige. Aber warum ist das so? Hier habe ich geschrieben: Zusammen mit der Beschneidung waren die wichtigsten Wahrzeichen, dass das jüdische Volk die Nachfahren Abrahams kennzeichnen. Das heißt, die Juden, die haben 2 wichtige Kennzeichen. Wie können wir das jetzt sagen von einem anderen Volk oder so? Fällt mir gerade kein Beispiel ein von einem anderen Volk, der ähnliche Kennzeichen hat, so wenn man so spricht über ein bestimmtes Volk, ja, dieses Volk, der hat bestimmte Eigenschaften oder so, ne, wie zum Beispiel jetzt Deutschland in anderen Ländern bekannt ist für die Qualität von ihren Maschinen oder so. Okay, nur ein Beispiel, aber das jüdische Volk hat 2 wichtigen Wahrzeichen. Das war für denen wichtig, diese Wahrzeichen festzuhalten, auch wegen des babylonischen Exils werden wir im nächsten Heft studieren, weil im Exil und auch heute, das heißt, Israel lebt heute auch in so einer Art Exil, in der Zerstreuung, brauchen sie diese Wahrzeichen, um sich zu bewahren, ihre Identität zu bewahren. Ne? Okay, dieses Gesetz war ein ganz sehr fortschrittliches Gesetz bei der Erstellung von sozialer Gerechtigkeit. Naja, wir möchten, dass es mehr soziale Gerechtigkeit gibt. Das heißt, dass die Arbeitgeber nicht die Arbeitnehmer ausbeuten. Ja, das muss da ein Gleichgewicht sein. Der Arbeitnehmer, er will einen Lohn, er braucht einen Lohn und so weiter, darum arbeitet er. Aber er möchte nicht versklavt werden, ausgebeutet und so weiter. Und dieses Gesetz von Moses war ein total wichtiges Gesetz im Sinn einer sozialen Gerechtigkeit. Weil auch die Sklaven, auch die Hausfrauen durften nicht arbeiten. Das war strengstens verboten. Ja, nur die Leute haben das immer umgekehrt, die Bedeutung. Die haben gedacht, das ist eine religiöse Bedeutung. Aber das war eigentlich ein Gesetz die sollte diese Menschen, die Bedürfnisse dieser Menschen entgegenkommen. Zwei symbolische Aspekte dieses Gesetzes. Im 5. Mose 5 wird der Ruhetag verknüpft mit der Befreiung aus Ägypten. Nee, zuerst im 1. Mose und 2. Mose wird der Ruhetag mit der Schöpfung verbunden. Schöpfung. Gott hat die Welt geschaffen und am 7. Tag hat er sich ausgeruht und darum hat er gesagt, darum sollt ihr auch euch ausruhen. Und welche symbolische Bedeutung hat das für uns? Das hat die Bedeutung, dass es wichtig ist, dass wir uns ausruhen nach unserer Arbeit, dass wir auf unsere Arbeit zurückschauen, wie Gott. Er hat immer geschaut und alles, was er getan hat, war gut. Dass wir zurückschauen auf unsere Arbeit und uns freuen, dass wir eine Arbeit haben. Wir sollen uns nicht, wir sollen unsere Arbeit nicht hassen. Wir sollen uns nicht beklagen, dass wir eine Arbeit haben, sondern wir sollen uns freuen, dass wir eine Arbeit haben. Und dafür ist der Ruhetag wichtig, dass wir sagen, ich habe so vieles Interessantes diese Woche getan. Da können wir nachdenken. Ich sage mal zum Beispiel, nimm mir selber als Beispiel, dass ich zurückschauen kann auf meine Woche und denken, was habe ich richtig gemacht, was habe ich falsch gemacht, was kann ich nächste Woche besser machen, wie kann ich das verbessern, meine Art und Weise, wie ich arbeite oder wie ich predige oder wie ich Seelsorge mache oder wie ich evangelisiere und so weiter. Der Ruhetag ist ein wichtiger Tag auch in diesem Sinn. Und dass man auch den Stress los wird, dass man sich ausruht und dass man auch natürlich jetzt eine Zeit für das Geistliche hat, dass man die Früchte der Arbeit genießt. Wenn man arbeitet so viel und möchte auch, sagen wir so, jetzt mit der Familie ein schönes Essen machen oder spazieren gehen. Und das bedeutet auch die Früchte der Arbeit genießen. Eine zweite Bedeutung, 5. Mose, verknüpft den Ruhetag mit der Befreiung aus Ägypten. Eine andere Verknüpfung, die uns auch symbolisch einiges lehrt, man muss, das heißt, in Ägypten war das Volk Sklave. Und Gott hat gesagt, ja, weil du Sklave warst, jetzt sollst du den Ruhetag halten. Das heißt, das Ruhetag war ein Gesetz, das den Israeliten bewies, dass sie jetzt nicht mehr Sklaven waren in Ägypten. Das war ein Gesetz für Befreiung, das die Befreiung symbolisiert. Dass man einen Ruhetag haben kann, bedeutet, man ist ein freier Mensch. Vorher mussten die 7 Tage die Woche arbeiten. Das war wirklich Sklaverei. Das bedeutet auch ein Sklave. Ne? Der muss ständig arbeiten. Er kann sich nicht einfach einen Tag frei nehmen oder nicht mal sich krank schreiben lassen. Ne? Sklave ist ganz schlimm. Darum ist auch Sklave ein ganz hässliches Wort. Wir sind keine Sklave und wir sollen uns auch nicht versklaven. Das heißt, auch heute kann Arbeit zu einem Gott, ne, Gott, einen kleinen Gott, ein Götze, Darum habe ich es auch in Klammern geschrieben, ein Götze aufsteigen, ne, und uns unterdrücken. Das heißt, es gibt Leute, die sind selbstständig, und umso mehr sie arbeiten, umso mehr Geld sie verdienen. Und dann arbeiten sie jetzt pausenlos, weil sie wollen immer mehr verdienen, immer mehr oder so, ne? Oder vielleicht verdienen sie sogar wenig Geld, ne? Es gibt einige, die wenig Geld verdienen und dann immer mehr arbeiten, weil sie dann ein bisschen mehr als wenig haben möchten, ne? So kommt es auch, ne? Aber es geht immer darum, dass die Arbeit nicht unser Gott sein soll, sondern wir sollen uns Zeit nehmen für Gott, für unseren Körper. Und jetzt kommt nächster Punkt. Der Ruhetag wurde erschaffen, um die Bedürfnisse Ruhe, Nachdenken, Anbetung, Gemeinschaft zu ermöglichen. Dafür wurde der Ruhetag geschaffen. Das sagt Jesus, das werden wir gleich lesen. Und die Pharisäer, die haben das immer umgedreht. Die haben aus ein Gesetz, was den Menschen befreien sollte, eine Zwangsjacke gemacht, um die Menschen zu ersticken. Ja, die haben das umgedreht. Das war ganz schrecklich, dass die das so gesetzlich gelesen haben. Die haben nicht verstanden, warum Gott dieses Gebot gegeben hat. Und der Bedarf auf einen Ruhetag besteht weiterhin. Ja, okay, lass uns hier Markus 2, 27 lesen. Wolfgang, würdest du vielleicht hier Markus 2, 27 lesen, bitte?
Der Sabbat wurde um des Menschen willen geschaffen, nicht der Mensch um des Sabbat willen.
Ja, danke. Ganz wichtig, ne, der Sabbat wurde um des Menschen willen geschaffen. Das ist vielleicht so ein bisschen schwer zu verstehen, ne? Der Sabbat wurde um des Menschen willen geschaffen, nicht der Mensch um des Sabbat willen, aber einfach gesagt, einfach ausgedrückt, der Sabbat ist gut für den Menschen. Sabbat ist gut für uns. Sabbat tut uns gut. Das heißt im Sinne hebräischen Wortes, Ruhe, Ruhetag. Ein Ruhetag tut uns gut. Das ist die Wahrheit. Ein Ruhetag tut uns gut. Und das brauchen wir weiterhin. Jeder Mensch braucht einen Ruhetag. Ja? Der Ruhetag wurde gegeben, um einen Bedarf des Menschen zu decken an geistliche, seelische und körperliche Erholung. Wichtig der nächste Satz. Darum liegt es am Menschen selber zu entscheiden, ob er diesen Bedarf hat oder nicht. Wie es der Fall war von Jesus und seinen Jüngern. Jesus und seine Jünger, die haben auch manchmal den Sabbat nicht gehalten. Manchmal mussten sie reisen oder so an diesem Tag. Mussten die was anderes machen. Und die Pharisäer, die waren hinterher und haben gesagt, ihr haltet den Sabbat nicht und so, warum, ne, tut ihr das? Und Jesus hat das gesagt, der Sabbat wurde um des Menschen willen geschaffen. Ne? Ist wichtig, Gott hat den Sabbat gegeben, aber es gibt einen Grund dafür und wir können selber diesen Grund managen. Das heißt, wir können am Sonntag unseren Ruhetag haben oder wir können am Montag unseren Ruhetag haben. Wir, die meisten Pastoren und Pfarrer, ne, die haben meistens am Montag ihr Ruhetag. Oder ganz viele Restaurants oder so haben am Montag ihr Ruhetag. Geht auch. Wichtig ist, man hat einen Ruhetag. Es ist nicht jetzt ein religiöses Gesetz, dass es am Sabbat, am Samstag sein muss. Für uns Christen ist der Ruhetag, Sonntag oder andere ein Anstoß, um Gott anzubeten und den Körper zu erholen. Und weiter symbolisiert der Sabbat das ewige Leben. Das lesen wir in Hebräer Kapitel 4, Vers 9. Total auch wichtig, weil das Alte Testament spricht sehr viel über den Sabbat. Es wird sehr, sehr viel gesprochen über den Sabbat und die meisten dieser Aussagen vom Alten Testament können wir auf uns übertragen im Sinne des ewigen Lebens. Als ein Symbol für das ewige Leben. Das ist unsere Ruhe. Wenn wir im Himmel sind, dann werden, ne, wir Ruhe haben. Dann werden wir nicht mehr Stress haben. Wir werden arbeiten. Das wissen wir. Auch im Himmelreich wird es Arbeit geben. Aber diese Arbeit wird nicht mehr Stress machen. Die wird nicht mehr Darunter werden wir nicht mehr leiden. Das wird kein Fluch mehr sein. Ne? Gott hat die Menschheit verflucht, nicht mit Arbeit. Ne? Gott hat Arbeit, Adam und Eva Arbeit gegeben vor dem Fall. Aber nach dem Fall wurde diese Arbeit zu einer Last. Versteht ihr? Und so im Himmelreich werden wir auch arbeiten, aber die Arbeit wird keine Last sein, sondern die wird Spaß machen. Und darum ist es auch eine Ruhe. Ne? Wenn wir jetzt arbeiten könnten, ohne Stress und Spaß daran haben, dann wird es auch eine Art Ruhe sein im Himmel. Im Himmel werden wir keinen Stress mehr haben. Und darum symbolisiert das Wort Sabbat auch das ewige Leben. Okay, jetzt geht's weiter. Ist der Sonntag ein Ersatz des Sabbats? Ne? Viele verstehen das so. Ne? Der Sonntag ist für den Christen, was der Sabbat für die Juden ist. Das ist völliger Unsinn, weil für die Juden war der Sabbat ein Merkmal von ihrer Religion, von ihrem Glauben. Aber für uns ist das kein Merkmal von der Religion und vom Glauben. Warum halten wir den Sonntag? Ja, weil es gesetzlich vorgeschrieben ist. Und auch weil es wichtig ist. Wir brauchen das etc. Und darum haben auch viele Leute gekämpft, dass das Bundesgesetzbuch, das dieses Gesetz hat, dass Sonntag ein Ruhetag ist. Ist wichtig. Aber das ist jetzt ein ziviles Gesetz. Wir haben gelesen, dass von den 10 Geboten nur das eine nicht weiter verlangt wird. Das heißt, wir könnten auch, wenn wir jetzt möchten, 7 Tage durcharbeiten, das ganze Jahr. Könnten wir machen, aber wir würden unsere Gesundheit schädigen. Aber wir könnten, wir dürften das, das wäre keine Sünde. Das wäre nur eine Sünde gegen unsere Gesundheit, aber nicht eine Sünde gegen Gott. Gott würde nicht da beleidigt, wenn wir das machen würden. Ne? Für uns ist der Sonntag kein heiliger Tag. Ganz wichtig. Weil das Neue Testament, für das Neue Testament ist nur der Körper des Christens heilig. Alles andere ist nicht heilig. Alles andere ist säkulär, weltlich. Und auch ein Ruhetag ist nicht heilig. Ist hier nur theologisch so gedacht. Der Sonntag ist ein Tag wie jeder andere, nur dass wir uns dann ausruhen. Da ist der Unterschied vom Sonntag zu den anderen Tagen ist die Arbeitsfreiheit, wer dann nicht arbeitet. Ne? Aber wie zum Beispiel ich arbeite meistens am Sonntag, wo ich predige und lehren muss und so weiter. Aber für die meisten Leute ist die Arbeitsfreiheit ein Geschenk Gottes. Der Sabbat war ein Geschenk Gottes an Israel als Nation. Und ich habe hier oft betont, dass der Sabbat auch für die Juden eine religiöse Betonung hat. Aber eigentlich war das gemeint für Israel als Nation. Gott hat dieses Gebot gegeben für die Israeliten als Nation und die haben das vermischt, die haben das umgedreht und gedacht, das ist ein Teil der Religion. Okay, werden wir schon sehen. Das gleiche Problem haben viele Menschen heute, dass man 4 Worte hier kommen diese 4 Worte: Religion, Volk, Nation und Kultur. Viele Menschen vermischen diese 4 Worte. Die wissen nicht, was, wann, wo anzuwenden ist in Bezug zu Judentum. Es gibt auch Christen bis heute, die den Sabbat halten oder kein Schweinefleisch essen. Wenn wir jetzt sagen, ich esse kein Schweinefleisch, weil es mir schädigt meine Gesundheit oder ich bin allergisch oder so, okay, das ist völlig was anderes. Was ich hier meine, ist wegen der Religion. Wenn Leute das machen oder noch schlimmer, zu anderen Leuten hingehen und sagen, ihr dürft das nicht tun, das ist verboten, Gott hat das verboten im Alten Testament, Sabbat und Schweinefleisch und so, oder verboten zu arbeiten am Sabbat, verboten Schweinefleisch zu essen. Ihr dürft das nicht tun, das ist Sünde, ne? Das ist ganz schlimm, wenn jemand so macht. Aber andere ähnlichen Themen wie heute, wie vorher am Anfang dieser Lektion, ich so ein bisschen ironisiert habe mit den Pilgerfahrten nach Israel, ne, ist in Mode, Taufe im Jordan, auch so eine Mode, Nachbauten der Bundeslade und sogar vom Tempel Salomos hatten wir schon in anderen Lektionen erwähnt. Aber wer das hier ganz konkret sehen möchte, in der englischen Wikipedia, ganz unten in der Fußnote, steht die Adresse. Das alles spiegelt falsches Verständnis der Rolle des Alten Testaments in der heutigen Gemeinde. Das sind die Judaisationen. Ich habe hier ein Wort erfunden, aber okay, ihr versteht, was ich meine. Judaisationen. Wenn Sachen verjudaisiert werden, noch ein Wort so erfunden, aus dem Stegreif heraus. Ja. Das ist Götzendienst. Im Grunde sind das alles kleine Götzen. Wenn Menschen denken, sie müssen eine Pilgerfahrt machen nach Israel aus einem religiösen Grund, dann ist das falsch, dann ist das eine Art Götzendienst. Weil Jesus hat das nie vorgeschrieben. Man darf das tun 100 Mal im Leben, wie man will, aber nicht aus religiösen Gründen. Ja? Und ja, okay. Quala.
Wir wollten jetzt schauen, wie es so komisch, weil er hat mal eine Bessel, ein Salomonsbessel in Sao Paulo, ja. Das ist eine Freigemeinde und mussten sogar bezahlen, ein zu einzugehen,
ne? Ja. Ja, eine Riesengeldquelle, ne? Diesen Tempel Salomos, da werden die Leute, die das gemacht haben, gar nicht arm von diesem Eintritt, dass die Leute bezahlen und nicht nur der Eintritt, sondern die Spenden so während des Gottesdienstes 4-5 Mal. Ich war schon in so einem ähnlichen Gottesdienst vor vielen, vielen Jahren, aber nie mehr, weil das ist auch so wie vor 500 Jahren, hat die katholische Kirche diese Ablassbriefe verkauft und so ähnlich machen die das mit diesem Tempel Salomos. Tempel, ne? Tempel Salomos, da ist das Thema, Tempel Salomos. Nicht in Israel, in São Paulo.
Ah, okay.
Mhm. In São Paulo, die Leute, die haben das gebaut und ganz, ganz viele Leute glauben sogar daran. Und ich würde sagen, die meisten glauben wirklich, dass dieser Tempel Salomos jetzt ein quasi die Wiedererbauung des originalen Tempel Salomos ist oder so. Und dass der dieser Pastor, wie hieß der noch, Macedo, der inkarnierte Salomo ist oder so, oder der hohe Priester, ne? Weil er sich auch so kleidet, ne? Das sind nur Beispiele für diese Judaisationen. Und es gibt immer wieder, es gibt auch viele andere, es gibt Leute, die pflegen, jetzt eine Fahne Israels zu haben in der Gemeinde oder zu Hause. Ist auch so ein Grenzgebiet, nenne ich als Beispiel. Oder andere, die kleiden sich mit diesen Tüchern, ne? Die werfen sich diese Tücher um. Und andere, die setzen sich diese Kippas auf, ne? Kippas. Und so weiter und so weiter. Es gibt viele, viele Sachen, die immer wieder auftauchen. Und die heutige Lektion zielt darauf, das hier auseinander zu bringen. Die verschiedenen Sachen. Was darf man tun? Was darf man nicht tun? Was ist völlig falsch? Was ist nur ein bisschen falsch und so, ne? Erster Punkt, Judentum als Religion. Das ist ganz deutlich. Judentum ist eine Religion. Okay. Und für uns ist das Judentum ein Schatten, ne? Schatten haben wir schon zigmal gesehen in dieses Bibelpanorama. Judentum ist ein Schatten für Jesus. Und wir können nicht gleichzeitig auf den Schatten schauen und auf das Gegenstand, das dann den Schatten wirft, ne? Oder man nimmt das Gegenstand oder den Schatten. Oder man hält sich am Alten Testament oder am Neuen Testament. Wir können nicht gleichzeitig Nachfolger Jesu sein und die jüdische Religion folgen, versteht ihr? Das geht nicht. Das ist falsch, weil die jüdische Religion, die war eine Vorbereitung auf Jesus. Und als Jesus gekommen ist, dann war die Vorbereitung hinfällig geworden. Das heißt, wenn wir jetzt die jüdische Religion folgen, dann verleugnen wir Jesus. Das hat Paulus so oft, ne, gesagt. Du musst dich aussuchen. Oder du folgst die jüdische Religion oder du folgst Jesus. Du musst das aussuchen. du kannst die zwei Alternativen nicht nehmen. Ich sage, jetzt würdest du schon mal hier Galater 2,14 aufschlagen, weil ich gleich bitten werde, dass du das liest. Ja? Alle Jünger Jesu waren Juden. Ne? Kein einziger Jünger Jesu war nicht Jude. Alle ausnahmsweise waren Juden. Aber nach dem Tod Jesu haben diese Jünger nicht mehr die jüdische Religion gelehrt. Obwohl Petrus Apostel der Beschneidung genannt wird. Ja, aber was bedeutet das? Er ist ausgesendet, um das Evangelium zu den Beschnittenen zu predigen. Das heißt, die Nachkommen, Nachfahren Abrahams. Werden wir gleich sehen. Israel als Volk, die Nachfahren Abrahams. Okay. Aber hier meine ich Judentum als Religion. Ja, das heißt, Petrus, er blieb weiterhin ein Nachfahren Abrahams. Ne? Das kann man nicht ändern. Wenn man jetzt ein Nachfahren ist von einer Person, das kann man nicht ändern, oder? Erklärt mir jemand, wie man das ändern kann. Wenn man jetzt, ne? Ich sage, mein Vater hieß Werner Dietz und das kann ich nicht ändern. Ne? Das ist genetisch bedingt, das kann man nicht ändern. Und so auch die Israeliten als Nachfahren Abrahams, das kann man nicht ändern. Aber die Angehörigkeit zu der jüdischen Religion, das kann man ändern. Versteht ihr? Und Petrus, er predigte zu dem Beschnittenen, das heißt die Nachfahren Abrahams. Okay, aber was hat er denen dann gepredigt? Der hat denen gepredigt, lass die jüdische Religion. Jüdische Religion ist jetzt nicht mehr gültig. Den muss man ablehnen. Ne? Versteht ihr? Hier müssen wir ganz klare Grenzen ziehen. Ich sage, jetzt lies mal bitte hier Galater 2,14 hier.
Als ich aber sah, dass sie nicht richtig wandelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Petrus vor allen: Wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, was zwingst du die Heiden jüdisch zu leben?
Ja, hier sehen wir ganz klar, Apostel Paulus sagt, wenn du, der ein Jude bist, heidnisch lebst. Das heißt, er sagt, Petrus lebte als Heide. Er lebte nicht mehr als Jude. Der Petrus hatte die jüdische Religion abgelehnt, wie alle anderen Aposteln Jesu auch. Alle hatten die jüdische Religion abgelehnt. Und Paulus musste hier Petrus rügen, weil in einer bestimmten Situation hat Petrus einmal einen Rückzieher gemacht. Und er sagt, Paulus, wieso machst du das? Ne? Aber das ist wichtig für uns, weil es dann da geschrieben steht, ganz klar und deutlich, dass Petrus als Heide gelebt hat. Nicht mehr ne, in der jüdischen Religion gefolgt. Und Petrus war ein Apostel der Beschneidung und alle Abrahams Nachfahren bis heute sind beschnitten. Abraham hatte diesen Bund mit Gott. Alle deine Nachfahren sollen beschnitten werden. Okay, das war ein Bund zwischen Gott und Abraham und dieser Bund gilt bis heute. Wenn jemand ein Nachfahre Abrahams ist, dann soll er sich beschneiden, ja, um das zu betonen, ich bin ein Nachfahre Abrahams. Das hat nichts mit jüdischer Religion zu tun. Warum sage ich das? Weil die jüdische Religion wurde von Moses eingesetzt. Und das mit der Beschneidung fing mit Abraham an. Das sind zwei völlig verschiedene Personen. Versteht ihr? Eines hat mit dem anderen nur wenig zu tun. Wenn eine Person beschnitten ist, heißt es noch nicht, dass sie die jüdische Religion folgt. Das müssen wir immer klar trennen. Die verschiedenen Sachen müssen wir trennen. Ich hoffe, dass ihr das heute schafft. Ne? Wenn nicht, dann erkläre ich das alles nochmal. Aber das war jetzt ein Scherz. Der Apostel Paulus hier mitten auf der Seite. Der Apostel Paulus hat sehr stark in seine Briefe die Idee bekämpft, man müsse die jüdische Religion oder Teile davon praktizieren. Wir merken das, weil er das Wort Gesetz immer gebraucht hat für die Bräuche der jüdischen Religion. Lies mal hier Römer 3,19, Römer 7,4, Römer 10,4, Galater 3,2 und 24, Epheser 2,15, Hebräer 7,28 und so weiter. Ja? Paulus kämpft in allen seinen Briefen gegen diese Idee, dass Leute, die gedacht haben, man muss die jüdische Religion weiter pflegen. Tatjana, würdest du bitte hier Römer 8, 2 lesen?
In das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes.
Und auch Epheser 2, 15, bitte.
Indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinwegtat und die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften.
Halleluja. Ne, ein ganz wichtiger Vers, Epheser 2, 15, in dem er das Gesetz der Gebote in Satzungen hinweg tat. Ich denke, das hatten wir schon letztes Mal, diese Satzungen. Das heißt, diese 10 Gebote oder 500 Geboten hat Jesus hinweggetan. Ja, hatten wir erklärt mit diesen Kreisen, ne? Kreisen, wo ich gezeigt habe, dass mit der Wille Gottes und die 10 Gebote und die Gebote der Liebe und so weiter. Letztes Mal hatten wir das. Ne? Die mosaische Religion dient uns, indem sie auf Jesus zeigt. Ne? So ist also das Gesetz unserer Lehrmeister geworden auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Der Lehrmeister, ein Lehrer. Das Gesetz war für uns so eine Art Lehrer, wie gesagt, eine Vorbereitung, dass wir, ne, dass das alle verstehen, dass Jesus Christus, der vor 2000 Jahren zur Welt gekommen ist in Bethlehem, dass er der Sohn Gottes ist. Und jetzt kommt's, die Stadt Jerusalem ist auch ein Bild von, ist auch ein Bild von der Heimat im Himmel. Offenbarung 21, Verse 2 und Verse 10, dürft ihr zu Hause lesen. Darum Pilgerfahrten dorthin sind daher unlogisch. Die neue Stadt Jerusalem liegt nicht in Israel, sondern im Himmel. Wer ist der Nächste, der lesen soll? Betty, hier, Offenbarung 3, Vers 12.
Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das von Himmel herabkommt, von meinem Gott aus und meinen neuen Namen.
Hier noch so ein Vers, der ganz klar sagt, Jerusalem ist im Himmel. Jerusalem ist der Himmel für uns. Ne, dieses Wort Jerusalem, wann immer wir es in der Bibel lesen, hat eine symbolische Bedeutung, das ist der Himmel. Zweiter Punkt von den vier Worten, jetzt kommen wir zum zweiten Wort, Israel als Volk. Ne, eine Religion, wissen wir, was es ist. Und was ist ein Volk? Ne, gleich werden wir sehen, Israel als Nation. Was ist der Unterschied zwischen Volk und Nation? Ne, da kann man vielleicht ein Beispiel machen wie die Kurden. Kurden sind ein Volk, aber sind keine Nation. Vielleicht drücke ich mich jetzt falsch aus, aber was ich meine ist, ein Volk sind Menschen, die gleiche Vorfahren haben. Ne? Vorfahren, die gleiche Vorfahren. Und eine Nation ist gebunden an ein Land. Wie zum Beispiel Deutschland hat ihre Grenzen, ist ein Land. Und ist auch ein Volk, weil die meisten, die hier wohnen, die gleichen Vorfahren haben. Ja? In diesem Sinne ist Deutschland sowohl eine Nation als auch ein Volk. Und Israel ist auch sowohl ein Volk als auch eine Nation. Aber zuerst mal Volk, die gleichen Nachfahren. Hier sind alle leiblichen Nachfahren Abrahams gemeint in der ganzen Welt, ne? Früher war dieses Volk besonders gesegnet, aber weil sie den Messias abgelehnt haben, ist der Segen an die ganze Menschheit übergegangen, an denen, die an Jesus glauben. Das lesen wir in Galater, das werden wir gleich lesen, Galater 3, 14. Ein Nachfahren Abrahams kann diesen Segen nur wieder erlangen, indem er sich zu Jesus bekehrt. Vor ein paar Lektionen habe ich noch ein bisschen so ironisch gesagt, nur der Segen, viele Kinder zu haben, ne? Wie Abraham. Ne? Aber okay, aber der Segen, der über Abraham war, ist zu allen Menschen gegangen in der Welt, die in Jesus Christus glauben. Wer ist dran? Isaias, würdest du hier Galater 3, 14 und 7 bitte lesen?
Damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. So erkennt auch, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder.
Ja, weil Abraham ist der Vater des Glaubens. Die glauben, sind die wahren Nachfahren Abrahams. Das heißt, die Menschen, die im Sinne Abrahams leben. Versteht ihr? Das heißt, die so leben, wie Abraham gelebt hat. Das heißt, als ein Gläubiger. Das ist wichtiger als ein leiblicher Nachfahre zu sein. Versteht ihr? Aber, okay, jetzt habe ich gesagt, Israel als Volk, das müssen wir wissen. Israel als Volk gibt es noch. Das heißt, Menschen in der ganzen Welt, ne, in der ganzen Welt gibt es Menschen, die Abrahams Nachfahren sind. Und das ist das israelitische Volk oder das jüdische Volk, besser gesagt. In der ganzen Welt, wer Abraham als Urgroßvater hat. Jetzt der dritte Punkt. Israel als Nation, was sie nicht ganz deckt mit Israel als Volk. Sind zwei verschiedene Sachen. In diesem Fall zwei verschiedene Sachen. Hier wird die Nation Israel gemeint, das Land am östlichen Mittelmeer mit seinen Bürgern. Versteht ihr? Hier geht es um ein Land, Territorium. Israel als Nation, diese israelitische Nation, die hat ihre Gesetze, ihr bürgerliches Gesetzbuch, ne? Und so weiter. Eine Nation. Das heißt, es gibt Leute, die Juden sind, aber nicht zur israelitischen Nation gehören. Menschen, die in anderen Ländern wohnen, die in weiß nicht wo wohnen. Ne? Egal, Asien, Afrika, Amerika, Europa. Abstammen aus Abraham, aber nicht den israelitischen Pass, ne, wenn man so sagt. Wenn man jetzt den deutschen Pass hat, bedeutet man hat die deutsche Staatsbürgerschaft. Und es gibt auch die israelitische Staatsbürgerschaft, das heißt ein Staatsbürger von dieser Nation, von diesem Land am östlichen Mittelmeer. Ne. Das ist was Verschiedenes als Volk. Und wichtig, total wichtig, hier der letzte Satz auf dieser Seite. Eine Person kann Bürger der Nation Israel sein, den israelitischen Pass besitzen und nicht der jüdischen Religion anhängen. Das eine zwingt nicht zum anderen, versteht ihr? Man kann in Israel leben und dort ein Bürger sein, aber trotzdem kein Jude sein. Ich weiß nicht, ob jetzt die israelitische... kannst du das wiederholen, Tatjana?
Dieser Person ist Israeliten, aber nicht Juden, oder?
Ja, das ist alles so. Diese Worte sind nicht immer klar zu unterscheiden, ne? Weil Israel, ja. Darum bevorzuge ich, dass man diese andere Worte benutzt. Religion, Volk, Nation und Kultur. Diese Worte sind klarer als zu sprechen von Juden, Israeliten und so weiter, ne? Ich denke, das ist klarer. Und das vierte Punkt, Kultur. Das jüdische Volk hat im Laufe der Jahrtausende viele Bräuche erfunden, um ihre Identität als Abrahams Nachfahren zu bewahren. Einige dieser Bräuche sind kultureller Natur, andere religiösen Ursprungs. Die Entscheidung, ob einer die jüdische Kultur pflegt oder nicht, soll jeder für sich selbst machen. Jeder Landsmann, jedes Landes ist frei, um seine Kultur zu pflegen in Maßen. Kultur soll nicht zu einer Ersatzreligion werden. Auch die brasilianische Kultur oder die türkische Kultur oder die afrikanische Kultur darf man pflegen. Versteht ihr? Darf man pflegen. Aber es darf nicht zu einer Ersatzreligion werden. Wenn wir jetzt bestimmte Bräuche aus Brasilien fliegen, ist nicht schlimm, ist kein Problem. Nur wenn wir sagen, das ist jetzt eine Religion, dann ist es falsch. Und so auch mit den jüdischen Bräuchen, jüdisches Essen oder jüdische irgendwas, darf man pflegen. Wenn man ein Christ ist, darf man machen, wenn man möchte. Nur nicht im religiösen Sinn, nur in dem kulturellen Sinn. Und dann, das müssen wir alles, diese vier Worte müssen wir auseinander haben. Das heißt, Judentum als Religion ist eine Sache. Israel als Volk ist eine andere Sache. Wenn jemand ein leiblicher Nachfahre Abrahams ist, heißt nicht, dass er der jüdische Religion anhängen muss unbedingt. Das kann man trennen. Und er kann einen israelitischen Pass besitzen und muss nicht unbedingt ein Nachfahren Abraham sein. Ne? Man kann den israelitischen Pass anders auch bekommen. Wenn man da irgendwie so und so viele Jahre lebt, dann kann man die Staatsbürgerschaft beantragen. Vielleicht. Ich weiß es nicht, aber ich sage es nur als Beispiel, wie das auch in Deutschland ist und in Brasilien ist. Wenn man so und so viele Jahre dort lebt, dann kann man die Staatsbürgerschaft beantragen. Wenn man auch nicht Nachfahren ist von den gleichen Urväter, versteht ihr? Ne? Da sind immer verschiedene Sachen und auch die jüdische Kultur, zum Beispiel die jüdische Musik ist sehr schön. Und man kann die singen, ne? Man kann die singen, aber das muss nicht heißen, dass man jetzt der jüdische Religion anhängt, wenn man jetzt ein jüdisches Lied singt. Ne? Das muss man sauber trennen. Ist total wichtig. Und der letzte Punkt, Jude versus Christ. Wer ist der nächste? Wolfgang, ne? Willst du mal bitte Galater 3,16 lesen?
Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinen Samen zugesprochen worden. Das heißt nicht und den Samen von vielen, sondern als von einem und deinem Samen. Und dieser ist Christus.
Halleluja, ne? Christus ist, Christus gilt, gelten die Verheißungen. Und wir sind in Christus, das heißt, die Verheißungen gelten uns. Darum ist wichtig, dass man nachdenkt, denn der nächste Punkt, ein Jude, der sich zu Jesus bekehrt, und solche Fälle gibt es häufig, dass einer, der der jüdischen Religion anhängt, sich zu Jesus bekehrt, oder einer, der ein Nachfahren Abrahams ist, sich zu Jesus bekehrt. Was darf der und was darf er nicht? Er darf nicht die jüdische Religion pflegen, sondern muss sie deutlich ablehnen, ja, und muss sich eine Gemeinde anhängen, die das Gemeindemodell des Neuen Testamentes folgt. Ja, das ist schlimm, wenn jetzt Menschen sich bekehren von Judentum zu Jesus und dann versuchen, so eine Mischung von jüdischer Religion und christlicher Religion zu machen. Das ist völlig absurd und falsch und Paulus hat das schon bekämpft. Ganz klar, ich lese jetzt den Römerbrief, in den letzten Tagen habe ich das gemacht, schon als Vorbereitung für das Heft Nummer 4. Und da sehe ich das immer wieder ganz klar, dass Paulus immer wieder gesagt hat, so diese Religion, diese Gesetze, die sind vorbei, die haben ihren Ziel schon erfüllt. Das heißt, ein Jude muss vergessen, die jüdische Religion vergessen. Ja, zweiter Punkt, aber er bleibt, ob es möchte oder nicht, ein Nachfahre Abrahams. Wie gesagt, das kann man nicht ändern. Wenn man jetzt einen Vater hat oder einen Urvater hat, das kann man nicht ändern. Man kann nicht sagen, du bist nicht mehr mein Vater oder so. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Das ist genetisch bedingt. Ne? Das heißt, er automatisch Glied des jüdischen Volkes. Ne? Und vielleicht auch Bürger des der israelitischen Nation. Inhaber des israelitischen Passes, ne? Okay, er kann einen israelitischen Pass haben, aber es heißt noch nicht, dass er der jüdischen Religion gehört. Und Punkt Nummer 3, darf die jüdische Kultur pflegen, falls er es möchte, ne? Wenn jemand sich zu Jesus bekehrt, ein Jude, und er bestimmte Sachen pflegen möchte, zum Beispiel das Essen oder die Musik, die jüdische, okay, kein Problem, darf er machen, wenn er möchte. Ne? Das ist eine Kultur, das hat nichts mit Religion zu tun. Nur falls es dann mit Religion zu tun hat, dann muss es ablehnen. Aber wenn es nur Kultur ist, ne, dann darf es behalten. Ne? Zum Beispiel das Lied. Ein Lied kann ein christliches Lied sein, aber kann auch ein Lied sein, das die Gesetze Moses jetzt betont oder so, dann ist es ein jüdisches Lied der jüdischen Religion, dann darf er das nicht singen, ne? Versteht ihr? Das ist ein Unterschied, oder sollte, ne? Oder sollte, ne? Oder wenn jetzt ein Essen isst, ein Rinderbraten, ne? Ein Rinderbraten, wenn er das isst, dann darf er das tun, er darf das essen. Nur wenn jetzt der Samstag kommt und er sagt, heute werde ich Rinderbraten essen, weil ich heute kein Schweinefleisch essen will oder so. Nein, oder sagen wir so, wenn er sagt, ich esse nur Rinderfleisch ausschließlich und kein Schweinefleisch, ne, weil ich ein Jude bin, dann ist das schon Religion, ne? Dann ist es schon Religion, dann ist es falsch, ne? Dann muss man das trennen. Wenn er sagt, ich esse kein Schweinefleisch, weil es meiner Gesundheit schadet oder so, okay, darf er machen. Aber wenn er sagt, ich tue das nicht wegen der Religion oder weil ich das als ein Gesetz betrachte, dann ist es falsch, weil das ist die jüdische Religion und die da dürfen wir nicht pflegen. Die ist gegensätzlich zu der christlichen Religion. Diese Gesetze, wie wir gelesen haben, diese Satzungen, diese Gebote in Satzungen hat Jesus hinweggetan. Ne? Okay, Halleluja, Halleluja. Gut.